Bleib ein Verbrecher, scheiße auf euch Rapper. Pistole an meinem Bauch, Patrone steckt im Lauf. Ich nehm die Drogen, deine Kohle und die Frau. Jesus 187, das ist ein lebenslanger Hassel, ein bisschen Sport und eine Jägermeisterflasche. Und mit diesen Worten begrüßen wir unsere Fans, unsere HörerInnen, KritikerInnen und das ganze Land, welches sich freut auf eine weitere Folge Bruder Warum. Und ich begrüße auch meinen Partner in Crime, den lieben Jan-Niklas Fäse.
Ich muss diese tiefgründige Poetik gerade noch mal ein bisschen auf mich wirken lassen. Also, das hat mich tief getroffen und tief berührt, muss ich auch sagen. Also, ich gehe mal davon aus, dass du das nicht selbst geschrieben hast, sondern in Zusammenarbeit mit deinem verehrten Kollegen Christopher Jonas Klaus.
Ja, auch wenn dieser Text wirklich am Zahn der Zeit nagt oder ich sag mal, den Puls der Zeit trifft, viel besser, ist dieser, ja, ich sag mal, furiose, lyrische Erguss nicht von mir, sondern, wie du gerade gesagt hast, von meinem Kollegen, den man aber besser unter dem Künstlernamen Gzutz 187 kennt.
Ja. Also man kann wirklich sagen, dieser Text, der vereint wirklich alle großen Dichter und Denker der Geschichte. Ja, das ist quasi eine Liaison von Schiller und Nietzsche. Ja. Ein klein wenig Sebrand und schon hat man eine Jesus 187. Und mit diesen Worten möchte ich auch alle unsere Zuhörer und alle anderen zu unserem Podcast, zu der 36. Folge unseres Podcasts Bruder Warum begrüßen. Hallo.
Hallo. Ja, um auch da nochmal drauf einzugehen, ich glaube, das hat Jesus tatsächlich mal in einem Interview gesagt, dass ihn das frühe Werk von Nietzsche tatsächlich sehr beeinflusst in seiner Art und Weise des Schreibens.
Aber da muss man dann noch einfach sagen dazu, wen hat es nicht beeinflusst, ja?
Absolut.
Also ich meine, sowohl uns hat Friedrich Nietzsche beeinflusst, als auch einen Jesus 187, möglicherweise noch einen Herrn Haftbefehl. Da kann man dann sagen, er ist wirklich einer der einflussreichsten Menschen der Geschichte gewesen. Für uns alle.
Für deutschen Hip-Hop vor allem.
Beziehungsweise man kann ja sagen, okay, Herr Christopher Jonas Klaus wurde von Nietzsche beeinflusst. Wir dann eher von Herrn Christopher Jonas Klaus.
Wusstest du, und damit würde ich tatsächlich auch einfach mal ganz gern starten, wo wir jetzt gerade so aus Versehen in dieses Thema reingerutscht sind, oder ist dir mal klar geworden, hast du mal drüber nachgedacht, wer so der erste deutschsprachige Hip-Hopper war? So, der so, ich sag mal, kommerziell erfolgreich war damit?
Ich weiß nicht, ob es wirklich der erste Hip-Hopper war oder ob man seine Musik, kann man auch eigentlich nicht als Hip-Hop bezeichnen, aber ich weiß, wer damals und wer heute einfach der beste Deutsch-Rapper ist, und das ist ganz klar DJ Bobo.
Ja?
Nee, beziehungsweise auch nicht Deutsch-Rapper, er rappt ja auf Englisch, aber der beste Rapper der Welt, das ist DJ Bobo. Und ansonsten fettes Brot, würde ich sagen.
Ohne Witz, ich habe letztens darüber nachgedacht und habe dann so überlegt, so ja, hier mit Royal Bunker, fing es ja vielleicht durchaus an, KIZ kommt aus dem Bunker, Sido kommt aus dem Bunker, Kool Savage, ja, das Steiger damals als Labelchef was in die Welt gerufen hat, was deutschen Hip-Hop, glaube ich, maßgeblich beeinflusst hat, aber deutschen Sprechgesang oder deutschsprachigen Sprechgesang, Junge, Falco.
Halt's Maul.
Ja, sicher. Klar, das ist jetzt nicht klassischer Hip-Hop oder Rap, aber es ist deutschsprachiger Sprechgesang.
Na gut, wenn ich da an Genie denke, wo wirklich viel gesprochen und wenig gesungen wird.
Ja. Oder hör dir den Kommissar an oder hier Rock Me Amadeus oder so. Das hat schon was Hip-Hopiges. Das ist für mich der erste Typ, der das kommerziell erfolgreich
auf Deutsch macht.
Geschissen gekriegt hat.
Aber gut, man könnte jetzt argumentieren, er kommt halt aus Österreich. Also er ist jetzt nicht wirklich der erste Rapper aus Deutschland. Nee, wer hat denn die Szene in Deutschland geprägt? Also da würde ich schon sagen, so, also Fettes Brot und Fanta 4 und die Beginner sind da die ersten, oder?
Ja, Fanta 4, glaube ich, schon auf eine, ich glaube damals für Leute halt, wie gesagt, die danach kamen, so Sido, KIZ, Savas halt auf eine uncoole Art und Weise, glaube ich, Fanta 4. Aber ich glaube schon, dass da so Berlin und auch Hamburg mit den absoluten Beginnern, Samy Deluxe, ja, fettes Brot, dass da schon so die Grundsteine gelegt worden sind. Auch wenn es davor schon zig andere Crews gab, die auch schon gut gerappt haben, glaube ich, ist das so der Anfang des kommerziell erfolgreichen Hip-Hops gewesen, so in den Mainstream. Ja. Geil, Alter. Also ich glaube, wir haben noch nie 5 Minuten am Stück so krass fachlich miteinander diskutiert.
Das ist auch
Das
ein
muss
Thema, was wir jetzt nicht geplant hatten. Das war einfach, das kam, weil wir angefangen haben, über wichtige Dinge zu sprechen. Und dann kam es einfach.
Ich mache das jetzt jede Woche. Ich werde jetzt jede Folge, werde ich einfach mal am Anfang irgendeinen Text einfach mal vortragen und dann wird sich daraus etwas Feines entwickeln. Da bin ich mir sehr sicher.
Finde ich gut. Die Poetik, die ersten Minuten gelten der Poesie.
Richtig. Und wer wäre da passender gewesen als der liebe Jesus 18,7?
Richtig. Das bringt bei mir die Frage auf. Henny, was ist bei dir in der letzten Zeit so geschehen? Was geht bei dir ab und wie geht's dir?
Ich war letztes Wochenende im hohen Norden meiner Freundin und da hat die Außengastronomie wieder auf und teilweise auch die Innengastronomie. Und ich habe da, und das ist wirklich das Highlight, was ich auch einfach mal mit dir teilen wollte, nicht nur gegen dich Tage später in Hamburg im Bierpong verloren, jämmerlich, sondern ich habe Tage davor ein frisch gezapftes Pils bestellt, bekommen
Und
und getrunken
getrunken. Wahnsinn.
an den Tisch gebracht von
Ah.
einer Kellnerin.
Ich finde, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass man jetzt wirklich so lange auf sowas verzichten musste, gibt man diesem Ganzen einen ganz anderen Wert.
Junge, das ist der Shit. Das hat auf einmal eine Bedeutung.
Ja.
Das ist einfach nicht selbstverständlich. So. Und das ist
Ja.
sogar fast ein bisschen das Schöne. Und da muss ich auch sagen, vielleicht, auch wenn es jetzt hoffentlich weitergeht mit den Öffnungen, hat einen die Pandemie, was sowas angeht, ein bisschen demütiger gemacht. Und das ist wirklich das für mich das Highlight, so ein Bier einfach mal zu bestellen und zu bekommen, da zu sitzen. Es ist fantastisch. Also da habe ich wirklich gedacht, so, jetzt kann es wieder losgehen. Jetzt habe ich auch wieder Bock, sozusagen. Ja, und ich glaube wirklich, wenn das alles für etwas gut war, dann dass wir so die kleinen Sachen im Leben, auch wenn es jetzt platt klingt, ein bisschen mehr schätzen. Mal im H&M Unterhosen kaufen. Freue ich mich auch schon tierisch drauf.
Oder einfach mal in den Baumarkt gehen oder zu Ikea
Zu
stöbern
Ikea.
oder
Mal einen Hotdog bei Ikea essen. Ohne Maske, vielleicht irgendeinen.
und dort zu essen und nicht mitnehmen zu müssen.
Richtig, richtig. Oder ohne Maske mal irgendwie wieder mit der Bahn zu fahren und sich so zu denken, so,
Meinst
ja
du,
gut.
das wird meiner Meinung nach? Ich muss ganz ehrlich sagen, das mit der Maske, muss ich sagen, wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir die ablegen können. Ich sag frühestens 2023.
Digga.
Ganz im Ernst, mich würde es aber nicht stören, wenn es so beibehalten würde.
Nö, wenn ich dafür wieder arbeiten.
Unabhängig von Corona, meine ich jetzt. Ich meine allgemein
Wie ist das denn mit?
zur Vermeidung von weiteren Krankheiten zum Beispiel. Ich meine,
Wie,
wir
was
haben
auf
halt.
Festivals und so?
Was?
Ich will auf Festivals und Konzerten aber keine Maske tragen.
Nee, ich auch nicht. Aber ich rede jetzt von so Geschichten wie die Bahn oder beim Einkaufen oder sowas. Ich meine, die meisten Krankheitserreger werden nun mal beim Einkaufen übertragen.
Sollen sie machen. Das ist mir auch echt Wumpe. Aber ich freue mich auch da wieder so auf, junge, Festivals und Konzerte, das wird man ganz anders wahrnehmen. Ich glaube, das hat dieses eine Bier mir gezeigt.
Ja, ich weiß nicht, wie das sein soll. Ich meine, gut, wir jetzt öffnen nach und nach aber man darf natürlich auch nur öffnen, wenn man ein geeignetes Hygienekonzept hat, was natürlich auch absolut richtig ist, aber Veranstaltungen wie Konzerte und Festivals, was für ein Hygienekonzept soll es da gehen?
Keine Ahnung, Mann. Ich hoffe einfach, ich bin jetzt, das ist das nächste, am Freitag, also am morgigen Freitag, mit meiner ersten Impfung dran. Ja, und auch da dann halt wieder der Faktor so, wenn halt alle durchgeimpft sind oder zumindest die Mehrheit durchgeimpft ist, dann kann wieder geballert werden, glaube ich.
Weißt du schon, welchen Impfstoff du bekommst?
Ich kriege natürlich als Mitglied
frisch,
der...
Frisch gezapftes AstraZeneca.
Ich kriege natürlich als Mitglied der sogenannten High Society frisch gezapftes AstraZeneca. Natürlich.
Ah ja, sehr schön.
Ja, einfach um damit gutem Beispiel voranzugehen. Es wurde gesagt, Herr Sebrandt, Sie sind Personen ja, in der Öffentlichkeit, Sie stehen in der Öffentlichkeit. Der Impfstoff AstraZeneca hat ja einen kleinen Image-Schaden erlitten, sind wir ganz ehrlich. Ja, da haben viele Leute Angst, jetzt nach 2 Tagen schielend und sabbernd auf dem Sofa vor sich hin zu vegetieren, weil sie eine Hirnthrombose haben. Und da haben sie gesagt, Herr Sebrandt, würden Sie sich das denn reinjagen? Habe ich gesagt, nein. Dann haben sie gesagt, ja, dann kriegst du aber auch nichts anderes, du wechselst.
Dann kriegst, da gibt's Sputnik.
Habe ich gesagt, gut, mache ich. Nee, mir ist es so egal. Wie gesagt, habe ich auch schon öfter gesagt, die können mir auch gerne Sputnik in den Mund rotzen. Ich nehme jetzt alles.
Ja. Ja, aber ich glaube, ja. Also, weiß ich nicht, es ist ja nun mal ein kleiner Bruchteil, wo da was passiert ist bei den Leuten. Meine Mutter hat auch AstraZeneca bekommen und die hat gar nichts gehabt, nicht mal ansatzweise.
Da bin ich auch relativ entspannt. So, ich guck mal ganz kurz auf meine imaginäre Liste. Virologen-Podcast.
Check. Abgehakt.
Ja,
unser Stargast heute, Dr. Christian Drosten, ist konnte leider nicht da sein. Dafür haben wir Hendrik Sebrandt heute.
Ja, Niklas, jetzt, wo du mich vor 5 Minuten gefragt hast, auch dir einmal die Frage zurückgespiegelt. Ich halte dir den Spiegel vor und frage oder möchte eine Frage zitieren aus einem Filmklassiker. Ich glaube, der Anfang der 2000er in die Kinos kam. Was geht ab?
Ah, Scream. Nee, nicht Scream. Scary Movie. Scary Movie. Ja, die haben Scream verarscht. Ja, ja, was soll ich sagen? Es gibt eine kleine Neuheit. Ist jetzt nicht so groß. Ich bin Harzer. Ich bin tatsächlich seit vergangener Woche arbeitslos.
Eine ganz unironische Frage. Untypisch für diesen Podcast. Wie geht's dir damit?
War eine ziemliche Überraschung für mich. Ich habe mich da natürlich so ein bisschen auch verarscht gefühlt. Nach einem Gespräch, welches im Februar stattgefunden hat. Man muss dazu sagen, um ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Ich hatte einen befristeten Vertrag, der ging für 1,5 Jahre bis zum 31. Mai 2021. Und dieser war dazu da, um eine Person, welche in Mutterschutzurlaub gegangen ist, zu ersetzen, nicht zu ersetzen, sondern für die einzuspringen.
Würdest du so weit gehen und diese Person auch eine Frau nennen? Weil sie in Mutterschutz gegangen ist.
Ja.
Ja, gut.
Ich wollte das gar nicht ironisch sagen, so. Es ist für eine Frau, es ging 1,5 Jahre bis zum 31. Mai 2021 und ich habe eine Frau ersetzt, beziehungsweise bin für eine Frau eingesprungen, die in Mutterschutz gegangen ist. So. Ja. Wie das bei einem befristeten Vertrag nun mal so üblich ist, muss man sich ja um die 3 Monate vor Ende des Zeitraums beim Arbeitsamt melden und sagen, mein Vertrag läuft aus. Natürlich sucht man da das Gespräch zum Vorgesetzten, um zu klären, wie geht das weiter. Er hat mir klipp und klar gesagt, passen Sie auf, Herr Frese, wir machen definitiv mit Ihnen weiter. Wir machen da einen unbefristeten Arbeitsvertrag draus. Sie brauchen sich nirgendwo anders zu bewerben. Mein Fehler, den ich an diesem Tag gemacht habe, wo dieses Gespräch stattgefunden hat, ist, dass ich zu naiv war und ihm das einfach abgenommen habe. Ich habe ihm das geglaubt, weil er auch schon vorher viel sein Wort gehalten hat. Ich zum Beispiel gab es mal eine Situation, wo er mir beim Vorstellungsgespräch gesagt hat, Sie bekommen das und das Gehalt zum Anfang. Wenn Sie die Probezeit erfolgreich überstehen, bekommen Sie das und das Gehalt. Und das wurde dann... Das ist dann passiert und dann bin ich einfach hingegangen und sag so, ey, wir haben das doch abgesprochen. Ich meinte, ja, eigentlich können wir uns das als Unternehmen nicht leisten, aber ich habe Ihnen das damals zugesagt und ich halte mein Wort. Und dann habe ich quasi die Gehaltserhöhung bekommen. Das heißt, es gab für mich keinen Grund, an seinem Wort zu zweifeln. Zu dem Zeitpunkt, wo er mir gesagt hat, das wird ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Da hat er mir dann sowas gesagt wie, im direkten Vergleich zu Frau, den Namen sage ich jetzt natürlich nicht, und Ihnen, Herr Frese, entscheide ich mich ganz klar für Sie, Herr Frese. Und das war für mich halt Grund genug zu glauben, okay, cool, ich habe hier einen Job mit Zukunft. Ich weiß, dass ich hier über den 31.05. hinausbleiben kann. Und weiß, dass mein Vorgesetzter große Stücke auf mich hält und halt auf mich zählen möchte und auch auf mich zählen kann. Das möchte ich dann auch zurückgeben, indem ich mich halt nirgendwo anders bewerbe. Nun schreiben wir Dienstag, den 11.05., halt kurz bevor mein Vertrag auslief. Ich muss dazu sagen, eine Woche vorher hatte ich halt gefragt, ob wir das nun mal schriftlich festhalten könnten mit einem geeigneten Arbeitsvertrag. Er meinte, ja, bekommen Sie. Und dann hat er mich am 11.05. in sein Büro zitiert und hat gesagt, dass er ein Gespräch hatte mit der Frau.
Ganz kurz, für mein Verständnis. Also er hat dich ins Büro zitiert, aber du hattest den Gedanken, ja, jetzt kriege ich halt einen Arbeitsvertrag.
Ja.
Okay, ja gut, das ist natürlich dann ein Schocker. Bitte fahre fort.
Dass er ein Gespräch hatte mit der Frau, die ich für 1,5 Jahre ersetzt hatte, die in Mutterschutz gegangen ist. Natürlich habe ich mich schon das ein oder andere Mal gefragt, wie kann das sein, dass eine, die in Mutterschutz ist, dann quasi gekündigt wird, damit ich den Job übernehmen kann. Aber auf der anderen Seite ist das nicht mein, das ist ja dann sein Problem, wie er das hinkriegt. Er meinte ja dann nur zu mir, dass er sich für mich entscheidet.
Hätte ja auch wie er das ziehen können.
Genau, also genau, hat mir halt ja auch die Signale gegeben, dass sie gar nicht zurückkommen möchte.
Genau.
So, ja. hat er auch zu mir gesagt, sie möchte nicht zurückkommen. Was er mir dann aber am besagten Dienstag gesagt hat, wo er mir die Kündigung überreicht hat, ist, dass das alles nur Mutmaßung war und er das nur gedacht hat, dass sie nicht zurückkommen möchte. Sie hat nun jetzt aber ganz klipp und klar gesagt, dass sie zurückkommen möchte. Und in dem Fall seien ihm die Hände gebunden. Und er müsse mich kündigen, weil er uns nicht beide beschäftigen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat so ein bisschen meinen Glaube in die Menschheit erschüttert, kann man sagen. Ich meine, natürlich verstehe ich, dass ihm dann die Hände gebunden sind. Ich meine, natürlich hat eine Frau, die in Mutterschutz ist, mehr Anrecht auf die Arbeitsstelle als ich, der einen befristeten Vertrag hat. Was mich an der Sache stört, ist, dass er von Anfang an nicht mit offenen Karten gespielt hat. Dass er nicht von Anfang an gesagt hat, passen Sie auf, Herr Frese, ich würde gern mit Ihnen weitermachen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob Frau so und so wiederkommen möchte oder nicht. Und mir nicht sagen, ich brauche mich nirgendwo anders zu bewerben.
Ja, ich würde da halt stark jetzt nicht so am an der gesamten Arbeitswelt zweifeln, sondern ganz stark vor allem an seiner Fähigkeit. Also der Typ ist ja, ich weiß nicht, es ist schwierig, das in wenige Worte zu fassen. Ich glaube, das war das, womit ich jetzt auch, ja, doch, womit ich das Thema, oder womit ich ihn ganz gern beschreiben würde.
Ja. Ja, ist halt irgendwie alles ein bisschen
blöd. Hörer unseres Podcasts, liebe
Grüße. Ja, ist halt ein bisschen blöd gelaufen und natürlich war ich ein bisschen erschrocken dann auch, als er mir das dann gesagt hat und sagt, hier ist die Kündigung, können das nicht weitermachen, weil ich halt fest damit gerechnet habe, nicht nur, dass es weitergeht, sondern dass ich an dem Tag auch meinen Arbeitsvertrag bekomme. Scheiße. So, und wenn ich jetzt nochmal an unsere treuen Hörer ein Wort richten darf, damit wir unseren Bildungsauftrag erfüllen und damit man quasi aus dieser ganzen Situation etwas lernt. Wenn man eine mündliche Verabredung mit seinem Chef hat, lasst euch das gleich schriftlich gehen. Mit Unterschrift.
Das war jetzt nämlich nicht nur die Partei, die Ebene Deep Talk, sondern auch Rechtsberatung.
Man muss es einfach sagen, auch wenn ihr auf einer guten Basis mit eurem Chef seid, lasst euch das einfach schriftlich geben, dann seid ihr da sicher. das war mein Fehler, den ich gemacht habe. Den Fehler wird es nicht nochmal geben. Man lernt ja, das ist auch ein ständiger Lernprozess. Das Leben.
Also, ja. Schreibt euch das hinter die Löffel. Freunde und Freundinnen, Kameraden und Kameradinnen. Das war eine kostenlose Rechtsberatung, beim nächsten Mal kostet es.
Ja, gut. In dem Sinne muss ich sagen, es ist jetzt mehr als eine Woche später. Mir geht's wieder recht gut. Ich habe mich damit abgefunden mit der ganzen Geschichte. Es geht jetzt wieder mit dem Bewerbungsverfahren los. Ich würde gerne direkt richtig loslegen mit dem Bewerbung. Was mir noch fehlt, ist aber mein scheiß Arbeitszeugnis. Ja, das dauert. Ich habe da mal Bescheid gesagt, die meinten, ist in Arbeit.
Um dich da zu beruhigen, es kann auch noch Wochen dauern.
Ja, toll. Ich will aber loslegen mit Bewerbung. Ich meine, ich muss ab 1. Juli wieder arbeiten.
Ach, kann.
Ja. Ich brauche Geld. Ich habe eine teure Wohnung.
Ja, das haben wir ja auch schon mal kurz angedeutet. Du hast ja auch noch Bedienstete, die dort quasi hinter dir, das finde ich ganz witzig, wenn du aufstehst, steht sofort jemand neben dir und wischt quasi hinter dir her und vor dir her, damit du nicht einmal auf quasi dreckigen Boden trittst.
Aber ist das jetzt irgendwie was Besonderes? Ich kenne doch gar nicht anders.
Ich finde das total krass, weil die meisten machen das halt, ja gut, da wird gefegt oder gesaugt. Aber bei dir wird immer feucht gewischt. Das finde ich extrem krass.
Naja, die Böden glänzen nicht umsonst so.
Das, obwohl du Teppichboden hast. Nein, hat er nicht mal. Ja, Niklas, bist du schon im EM-Fieber? Hast du schon die Deutschlandfahne gehisst? Hast du schon FFP2-Masken in Schwarz-Rot-Gold? Hast du den Bundesadler schon an der Wand hängen? Junge, wie sieht's da aus?
Ich kann definitiv, und das sage ich nicht oft, alle deine Fragen mit Nein beantworten. ich bin null im EM-Fieber und ich bin ganz ehrlich, natürlich werde ich mir die Deutschlandspiele angucken, ich weiß aber gar nicht wo, ehrlich gesagt. Weil so viel ich weiß, werden alle EM-Spiele nur auf Magenta TV übertragen.
WTF. Das wusste ich auch nicht.
Also, falls das nicht so ist, also es würde mir auch echt spanisch vorkommen. Aber so viel ich im Fernsehen gesehen habe, ist, haben die EM-Spiele exklusiv, also beziehungsweise hat Magenta TV exklusiv Recht auf die EM-Spiele, wo ich mir denke, wie?
Könnte das wieder eine unserer verrückten Falschauskünfte sein?
Ich weiß es nicht.
Googelt es bitte, Leute. Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Aber hab das und ich vertraue den beiden sehr, hab großes Vertrauen in die beiden gesetzt, in der Magenta TV-Werbung von Fahri Yardım und Christian Ulm gesehen. Ich google das jetzt mal direkt. EM-Spiele Fernsehen.
Ich muss auch sagen, das geht am 11.06. los und so richtig, boah, es ist der Kader draußen und so. Worauf ich halt Bock hätte, wäre halt einfach ein Erlebnis, wieder so Public Viewing oder so, weißt du? Einfach mal wieder Public Viewing. So wie 2012. Ich weiß, da haben wir alle nicht mehr, da haben wir nicht alle mehr 100% unsere Synapsen beisammen, dass wir da auch 100% Erinnerungen haben. Aber sowas wie 2012, das wünsche ich mir einfach wieder. Übrigens habe ich gehört, in der 50. Folge Bruder Warum bekannt geben.
Schauen wir mal.
Was es mit dem ominösen 2012 auf sich hat. Da haben wir jetzt lange drüber geschwiegen. Ich muss dich aber mal wieder in die Pflicht nehmen, Herr Niklas.
Um jetzt die Frage zu den EM-Spielen zu beantworten. Die EM 2020, die wegen der Corona-Pandemie erst 2021 ausgetragen wird, ist in der ARD und im ZDF zu sehen. Außerdem zeigt Magenta Sport alle EM-Spiele live, darunter 10 Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv.
Magenta TV.
Genau. Also 10 Gruppenspiele werden nur auf Magenta TV gezeigt. Nirgendwo anders. Mhm. Aber allerdings ohne deutsche Beteiligung. Also die wichtigen Spiele, die werden nach wie vor auf ARD und ZDF.
Ich weiß gar nicht, wer sich da jetzt alles insgesamt qualifiziert hat, aber die Färöerinseln gegen das kleine San Marino, nee, die haben sich beide nicht qualifiziert. Aber
San Marino hat sich noch nie für ein internationales Konzert, wollte ich sagen, internationales Turnier qualifiziert. Ich glaube, dass den letzten Sieg, ja, hat San Marino eingefahren. Muss ich mal eben gucken. Ich glaube,
das hat man sogar noch nie auf einem internationalen Konzert übrigens. Weiß auch nicht warum. Ich finde, die spielen gar nicht so schlecht, aber die schaffen es irgendwie nie außerhalb ihrer Landesgrenzen, dann mal irgendwie auf einem Konzert mitzuwirken.
Halt's Maul, Junge. Ach so, genau. Den letzten Sieg in einem internationalen Spiel hat San Marino am 27. April 2004 eingefahren. Damals gab es ein 1:0 gegen Liechtenstein.
Wir haben am Dienstag wieder trainiert, das erste Mal. Ganz legal, ohne Körperkontakt mit 20 Leuten, auf dem Platz aber. Und nach dem knapp über einem halben Jahr Pause, glaube ich, dass wir als Kreisliga-Truppe, und das ist einfach, ich weiß nicht, ob ich das falsch einschätze, aber ich glaube, wir hätten eine gute Chance, gegen San Marino was zu holen.
Schade, dass man das nicht einfach mal ansetzen könnte, so ein Spiel.
Ja, ohne Witz, ey. Ich würde halt so gerne da anrufen und sagen, hier, kommt mal nach hier. Lass mal ein bisschen pölen und wir gucken mal, wer hier am Ende lieber eher an Land sein sollte. Ja? San Marino oder die neue Nation Tour Rüdinghausen? Ich weiß es nicht.
Was ich nochmal dazu würde uns da gute Chancen einräumen. Wo du gerade Tour Rüdinghausen erwähnst, wahrscheinlich wusstest du das schon. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Jemanden, der arbeitslos ist, ist ja durchaus auch mal langweilig. Und das Gute ist, dass wir hier zu Hause multimedial gut ausgestattet sind, ja, mit einigen Streaming-Diensten. Und ich schaue mir ganz gerne in letzter Zeit auf Join die alten Folgen Duell um die Welt an.
Oh ja,
das macht so viel Spaß, das zu gucken, wenn keine Werbung dazwischen ist.
Ja.
Und allen voran auch die ganzen, wo die dann irgendwann die Team-Version daraus gemacht haben, wo die jeweils dann immer Promis losgeschickt haben um die Welt und die Arbeit für sich machen lassen haben. Mhm. Unter anderem ein Thorsten Legert.
Ja.
Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Dass der Junge mal auf die Strippen bei Tour Rüdinghausen gezogen hat.
Richtig, genau. Ich hatte dann gedacht so, ja okay, der musste dann irgendwas mit Fußball machen, beziehungsweise das erste Mal muss er ja so ein Käserennen machen in England, wo er sich nicht getraut hat, darunter zu rennen. Und dann später musste er auf einem hohen Berg, wo er mit einem Helikopter hochgeflogen wurde, musste er einen Fußball 30 Mal hochhalten. Und da meinte er, ja, Fußball, das ist ja genauso meins. Und dann hieß es, ich wusste das gar nicht, ehrlich gesagt, dass er ehemaliger Fußballer ist auch. Gut, du als Schalke-Fan weißt das natürlich und weißt auch, dass er ist eine Legende und er ist der Leger, bla bla, fucking bla. Und ich habe dann mal recherchiert, wo er denn überall gespielt hat.
Ja, okay.
Und dann dachte ich, ja, okay, cool, da hat er überall gespielt und dann sehe ich, er hat auch Trainertätigkeiten. Und dann sehe ich, der hat Tura Rüdinghausen im Jahr 2008 trainiert für ganze 2 Monate.
Ich kenne leider keine.
Gibt es bei euch legendäre Geschichten in der Mannschaftskabine? Hängen noch Fotos von Herrn Legert irgendwo?
Wir huldigen ihn vor jedem Training an seinem Schrein, den er eigens hat aufstellen lassen damals. Nee, es ist nie Thema gewesen. Das hat mir ein Kumpel hier mal erzählt, so auch in 2 Sätzen. Ja, der Legert war ja halt Trainer, aber das ist ja auch weit vor unserer Zeit sozusagen gewesen. Und da, ich habe keinerlei Hintergrundinformationen. Da müsste ich nochmal recherchieren oder nachfragen, ob da irgendjemand eine sagenumwobene Legende von dem Typen da erzählen kann. Was aber auch, also was ich hier weiß, und das ist aber auch weitreichend bekannt, dass der Mann nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, charakterlich sicherlich auch ein sehr interessanter Mensch ist. deswegen, wie gesagt, ich habe keine Hintergrundinformationen, aber ich werde mal meine investigativen Fühler ausstrecken. Vielleicht kann ich dann jetzt mal ein bisschen mehr zu erzählen.
Sein Trainerengagement auch für ganze 2 Monate bei Tura Rüdinghausen durchgehalten. Ich meine, da muss doch was passiert sein in der Zeit.
Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum er dann gegangen ist, ob er gegangen wurde. Ich, wie gesagt, ich musste mal schauen, ob es da einfach zu viel Kassala gab. Und, Ich muss mich nochmal umhören, auf jeden Fall.
Seid ihr eigentlich schon, also bekommt euer Trainer eigentlich eine Bezahlung für, oder ist das so ein Ding, dass man nebenbei, neben dem richtigen Job auch noch macht?
Also ich bin mir nicht sicher, ob da jeder Trainer jetzt da in dem Verein eine gewisse Bezahlung bekommt, aber du kannst davon ausgehen, dass es auch im Kreisliga-Fußball mittlerweile Usus ist, dass ein ordentlicher Trainer mit einer ordentlichen Vita auch eine ordentliche Aufwandsentschädigung bekommt, ja.
Einer meiner Lieblingskanäle auf YouTube sind ja die Zusammenstellung von allen möglichen Kreisligaspielen, wo dann welche rote Karten bekommen und übelste Fouls und sowas. Das gucke ich mir einfach immer an, wenn es mir schlecht geht, und dann geht es mir immer besser. Und was man dann auch immer geil sieht, es gab, glaube ich, auch mal eine Zusammenstellung von den geilsten Trainern irgendwie. Und dann habe ich einfach mal gesehen, wie dann jemand beim Kreisligaspiel im Anzug dann da war. Damit man so ein bisschen Champions League-Feeling hat,
Ja,
einfach.
ja. Aber da gibt's, ich glaube, gerade so was, ja, Kreisliga-Fußball, das ist eine Welt, die hat ganz eigene Gesetze und eigene Regeln, und ich glaube, in dieser Welt ist nichts unmöglich.
Das ist richtig.
Ich habe mal eine andere Frage nochmal an dich. Das ist mir jetzt eigentlich nur mal so aufgefallen oder eingefallen die letzten Tage, weil ich doch hin und wieder mal ein Sprichwort benutze. Und ich frage mich immer so, bin ich der Einzige? Und ich glaube das nicht. Und daher einfach die Frage, hast du ein Lieblingssprichwort? Hast du ein Sprichwort, was du im Alltag öfter nutzt?
Nicht wirklich.
Krass, oder? Weil ich glaube, man nutzt Sprichwörter aus Versehen
Ja.
auch öfter. Und mir ist einfach mal aufgefallen, ich mache das wirklich oft. Und dachte mir so, ich könnte ja nicht der Einzige sein.
Also meinst du eher so auf, also tatsächlich so sprichwortmäßig, so nach dem Motto, ah, damit kann ich mich jetzt richtig identifizieren, oder das ist so mein Lebensmotto, oder eher so scherzhaft?
Junge, das Lebensmotto ist ja wohl, der lange Aal schlackert im Nebel. Aber nee, also einfach nur was, wo du sagst, auch das benutze ich öfter. Ich glaube nicht, dass du dich mit Sätzen, wie der Fisch fällt nicht weit vom Stamm,
Alles
identifizieren
kann,
kannst.
nichts muss. Das
Ja, zum
sage ich
Beispiel.
öfter.
Hast du auch schon als Wandtattoo im Wohnzimmer mittlerweile.
Kann ich tatsächlich sagen, nee.
Das wäre geil.
Sagte der, der keine Wandtattoos leiden mag.
Ach, Junge, Wandtattoos kannst du nicht machen. Es gibt Möglichkeiten, das stilvoll zu machen. Ja, aber es gibt irgendwie dieser dezente Schwenk mit der Kamera auf die Bilder. Ja, aber das sind Bilder. Das sind Bilder
Aber da steht
mit
es wird
Motiven.
trotzdem was
Ja, aber da
drauf.
steht was, aber das ist kein Wandtattoo. Mit einem Wandtattoo meine ich wirklich so Dinger, die du an die Wand klebst, wo dann drauf steht Carpe Diem oder so. Wo du dir so denkst,
Ja.
oder Live, Love, Love, wo du dir so denkst, Digga, ich trete dir das gleich weg von der Wand, ey.
Das ist tatsächlich eins der wenigen Sachen, wo ich mich beim Design unserer Wohnung durchsetzen konnte. Ich habe mich nämlich aktiv gegen Wandtattoos gewehrt.
Das ist stark. Das ist wirklich stark. Wenn man die Wohnung
Deswegen ist aber
anguckt.
eine Wand bei uns noch leer.
Ja, wenn man sich die Wohnung anguckt, dann weiß man ja auch, dass da durchaus zwei Personen sind, die einen guten Geschmack haben. Aber manchmal muss man halt auch mal eine Person bremsen. Ist einfach so.
Ja, also es ist eine Person, die einen guten Geschmack hat,
Das bist nicht du.
und ich habe dann kann dann irgendwann mal einstreuen, nee, vielleicht was anderes.
Ja, genau.
Ja.
So gehört sich das.
Ja,
Lieber ein Arsch.
als nächstes ist unser Balkon dran. Nächste Woche hat Gina Urlaub, und dann werden wir hier mal den Balkon ein bisschen hübsch machen.
Wenn man richtig durchgekehrt hat.
Ja, zum Beispiel.
Klasse.
Ja. Songs der Woche.
Ich wollte gerade fragen, wir haben mit Musik quasi begonnen. Wir sollten das Thema Musik wieder aufgreifen.
Ich habe drei an der Zahl.
Ich habe zwei an der Zahl.
Bei mir ist sogar diesmal einmal sogenannter deutscher Hip-Hop dabei.
Bei mir ist diesmal kein deutscher Hip-Hop dabei.
Nicht schlecht. Ich würde sagen, ich fange trotzdem an, weil ich drei habe und du
Ja,
nur
wenn ich.
zwei.
Ja, komm, gib ihn.
Dir ist ja sicherlich die sehr erfolgreiche Fernsehserie Scrubs ein Begriff.
Scrubs ist mir ein Begriff, ja.
Es gibt in der sechsten Staffel eine Folge, die so eine kleine Zusammenstellung ist aus den besten Momenten alter Folgen.
Mhm.
Unter anderem gibt's da eine Zusammenstellung aus den besten Hasstiraden von Dr. Cox oder die Male, wo JD hingefallen ist oder herzbrecherische Momente. Und es gab eine Zusammenstellung von Clips, wo die Leute getanzt haben. Und im Hintergrund lief ein Lied. Und dieses Lied macht unheimlich gute Laune, wenn man das hört. Auf dem ersten Mal hören klingt das echt so ein bisschen, ja, weiß nicht, irgendwie nicht berauschend und nicht irgendwie aussagekräftig, aber trotzdem erwischt man sich dabei, wie man dann so den Kopf dabei bewegt und irgendwie gute Laune bekommt. Wenn ich das Lied jetzt sage, dann wird niemandem das was sagen, denke ich. Es ist aus 1996 und heißt Diner und ist von Martin Sexton.
Ja, alles klar. Sowas muss auf die Playlist, damit Leute das erfahren, wie man dann schüchtern mit dem Kopf mitnickt, bis das Lied einen dann hat.
Mhm.
Ich habe dir das gestern schon geschickt von 100 Kilohertz, 3 Jahre ausgebrannt.
Mhm.
Ja. Als Gegenstück zu deiner guten Laune Musik kommt das dann direkt danach in die Playlist.
Ja,
genau.
Ich find's immer gut, wie ich meistens noch eine richtige Geschichte zu den Liedern erzählen kann und du sagst so, ja, das. Okay,
ja, dann so, weiter. Das zweite Lied hat wirklich eine richtige Metaebene. Also da wirst du gleich mit dem Ohr schlackern.
Alles klar. Wir kommen zu meinem Deutschrap-Lied. Und zwar ist es nicht nur ein Deutschrap-Lied, sondern es ist auch noch ein Lied von einer weiblichen Rapperin.
Das ist schon das zweite, das wir in die Playlist packen. Junge, wir sind solche Feministen, ey.
Und zwar ist das von einer Rapperin, die ich seit kurzer Zeit erst so richtig schätzen gelernt habe irgendwie, weil die auch einfach auch...
Persönlich.
Nein, ich sing meinen Song zum Beispiel.
Ah ja, ja.
So, und dann, da sind natürlich Berichte von den Künstlern, die da auftreten, unter anderem auch diejenige, die da mitmacht, Nura nämlich, und einfach auch, was sie als durchgemacht hat, und ich sehe sie einfach als unglaublich authentische Person, die immer sagt, was ihr auf dem Herzen liegt, und einfach auch, ich finde, weiß Gott, nicht alle Lieder von ihr gut, aber es gibt wirklich ein paar, wo ich mir sage, boah, und da ist auch richtig, sind auch richtig Gedanken dahinter, und sie schreibt auf, was sie denn alles durchgemacht hat, wie eigentlich jeder Rapper, ja klar. Aber dann auch dieses gefühlvolle Lied, was rausgekommen ist, wie sie selbst sagt, über ihre Lieblingstiere, denn das Lied heißt Niemals Stress mit Bullen.
Ja, voll, das ist mir gerade so im Kopf gewesen, ja.
Ein großartiger Song, den sie sowohl auf der Bühne bei Sing Mein Song gespielt hat, als auch zum Beispiel bei ZDF Magazin Royal bei Jan Böhmermann,
mhm,
damit aufgetreten ist. Großartiger Song und richtiger Ohrwurm. Nura, Niemals Stress mit Bullen.
Ja, finde ich sehr gut. Ich habe auf Spotify ein altes Lieblingslied von mir gesucht. Ich habe, ich weiß gar nicht, wann das so, 2011, 12, 13 vielleicht, habe ich ganz viel Kid Ink gehört.
Mhm.
Time of Your Life oder Carry On oder so, glaube ich, war so zu der Zeit.
An welches Lied denke ich denn gerade? Was ist so das Lied von Kid Ink?
Ich würde sagen, ja, Time of Your Life. Also der hat damals viele Songs gemacht, die ich einfach ganz cool fand, die habe ich viel gehört. Der kam so mit der Tiger-Welle quasi mit, als das alles so recht populär wurde hier. Und
Promise meine ich.
Ja, guck mal, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen neuer. Ja, auf jeden Fall habe ich mein Lieblingslied von dem gesucht. Kelly Dreaming heißt das. Und ich habe es nicht gefunden. Das gibt's auf Spotify einfach nicht. Muss man sich halt auf YouTube anhören. Und dann habe ich halt aber Kelly Dreaming eingegeben, weil ich dachte, ja, vielleicht finde ich das irgendwie auf Spotify. Das ist ein paar Tage her. Und dann habe ich einfach
eine Coverversion gefunden.
Nee, ich habe das erste Lied, was, wenn man Kelly Dreamin eingibt, das erste Lied einfach mal angemacht. Das ist nämlich nicht von The Mamas and the Papas oder wie das heißt, sondern das heißt.
California Dreamin' heißt das.
Richtig, richtig. Das ist ein Song von Chris Webby und Gita on the Track. Und heißt halt auch Kelly Dreamin'. Und Junge, ich finde das mega geil. Also ich habe mir das angehört und dachte mir so, ich muss mir noch mehr von denen anhören. Habe ich noch nicht gemacht. Aber das ist so, ja, das fand ich einfach richtig geil. Und da war ich froh, dass ich am Ende Kid Ink auf Spotify nicht gefunden habe. Weil ich ja sonst dieses tolle Stück Musik nicht gefunden hätte, Herr Niklas. Da war ich dem dankbar, da war ich dem Leben, dem dankbar wieder, da
dem war ich dankbar. Dankbar
mal wieder richtig leben.
Dem dankbar war zu leben.
Da war ich, ja, genau.
Ja, cool.
Genau.
Alles klar. Mein letztes Lied, auch da sind wir wieder beim Bereich, beziehungsweise bei der Show Sing mal einen Song tatsächlich. Und zwar geht es um den Künstler Joris.
Ja.
Den deutschen Singer und Songwriter hatten wir, beziehungsweise wir hatten noch gar keinen, haben wir so richtig Singer-Songwriter überhaupt noch nicht auf der Liste irgendwie. Werden wir auch nicht, denn von seinem melancholischen Song Im Schneckenhaus möchte ich gerne die Sunshine-Reggae-Version von Gentleman auf die Liste packen. Das ist so sein Ding, weißt du, er nimmt meistens die langsamen Lieder von den Kollegen und macht daraus seine eigene Reggae-Version und das hört sich einfach immer geil an. Deswegen das Lied von Joris Im Schneckenhaus in der Version von Gentleman von Sing Mein Song ist mein dritter Song der Woche.
Sing Mein Song quasi Playlist
auf Spotify. Ja, genau.
Geil.
Gibt's alle, die noch gar nicht wo die Folgen noch gar nicht draußen sind, dafür gibt's die Sachen auch schon auf Spotify. Da gibt's echt viele Lieder, die man sich gut anhören kann.
Natürlich. Das ist doch ein guter Tipp. Ein guter Verbrauchertipp. Das haben wir heute als Konsumentenpodcast wieder hier.
Ja,
zugeschlagen.
Ja. Alles klar. Dann bin ich ja jetzt wirklich absolut gespannt auf deine Schlussworte, weil du hast ja letztes Mal versprochen, dass du ein kleines Schlussplädoyer hast für unsere Zuhörer.
Ja.
Und
diese Plädoyers werden sich natürlich Woche für Woche ändern. Ich habe ja aber heute schon mit einem lyrischen Werk den Podcast beginnen dürfen. Und ich würde auch mit einem lyrischen Werk diesen Podcast heute beenden wollen. Ich schlage dazu ganz kurz mein Gesangsbuch auf Seite 23 auf. Der Text stammt von einem Interpreten, der Stefan Remmler heißt.
Oh, da.
Ich würde jetzt einfach einmal ganz kurz atmen wollen und dann meine letzten Worte für heute.
Für alle, die es nicht wissen, Stefan Remmler, auch besser bekannt und als Mitglied der Gruppe Trio.
Wenn Krause heute nach Mädchen schielt, dann ist das nicht mehr wild. Er weiß ja jetzt, dass dafür auch die folgende Weisheit gilt. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Doch du musst nicht traurig sein, du bist ja nicht lang allein, denn alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Janni, mein Schatz, für heute ist es vorbei.
Großartig. Ganz, ganz toll, Henny. Also, ich würde auch sagen, dass wir diese Worte euch hinterlassen, ja, dass ihr euch sammeln könnt mit diesen Worten, dass ihr das nochmal in euch Revue passieren lassen könnt und wir uns mit den Worten Tschüss und bis zum nächsten Mal verabschieden bei euch. In diesem Sinne, Henny nickt auch nur noch, weil das wirklich seine letzten Worte sein sollten. Haut rein.